ARD.
Welt macht China. In Winterschuhen und im dicken Wintermantel auf der Couch im Wohnzimmer sitzen. Das ist tatsächlich ein Alltag für viele Menschen im chinesischen Winter, die im Süden des Landes wohnen. Denn dort gibt es kein zentrales Heizsystem. Wenn überhaupt, heizt jeder für sich und dann auch nur für einige Stunden am Tag mit der Klimaanlage oder dem Heizstrahler zum Beispiel. Obwohl es in manchen Teilen des Südens sogar unter minus 10 Grad kalt werden kann. Eine richtige Heizung gibt es nicht.
Ich will 就是想有也有供暖呀，但是呢，一个它的费用太高。
Ich möchte auch eine Zentralheizung haben, aber in anderen Städten ist es billiger. In Xinjiang kostet es viel. Das finde ich unfair, ärgert sich diese Frau. Im Norden dagegen wird mit staatlich organisierter Fernwärme geheizt. Diese Aufteilung hat die kommunistische Staats- und Parteiführung unter Mao Zedong in den 1950er Jahren festgelegt. Warum gibt es überhaupt diese Heizungsgrenze, auch Chinas Heizungsäquator genannt? Warum wurde zentral entschieden, wo es ein Heizungssystem gibt und wo nicht? Wie leben die Menschen im Süden Chinas, wenn der Winter kommt, mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt? Darum geht es in dieser Welt macht China-Folge. Uns gibt es in der ARD-Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Ich bin Joyce Lee. Der Heizungsäquator, die Heizungsgrenze, diese eine unsichtbare Linie, kann man sagen, in China, die entscheidet, ob du im Winter frierst oder nicht. Nördlich dieser Linie wird im Winter zentral geheizt, südlich davon aber nicht. Benjamin Eisel, ARD-Korrespondent in Beijing, du musst im Winter ja nicht frieren.
Genau, ich muss nicht frieren, denn ich habe Glück, ich wohne im Nordteil. Hier in Beijing ist die Heizung schon angeschaltet in der Stadt. Es ist auch schon ziemlich kalt draußen. Zum Teil fallen die Temperaturen nachts schon unter 0 Grad, deutlich unter 0 Grad. Und die Heizperiode hier in China, in Nordchina, beginnt immer in der ersten Hälfte des Novembers. Offiziell ab dem 15. November, aber manchmal, wenn es besonders kalt ist, dann geht es auch schon ein paar Tage früher los. Und dann wird durchgeheizt bis zum 15. März. Kann aber auch mal ein bisschen länger dauern, wenn es noch länger frostig ist. Aber wenn ich jetzt bei mir zu Hause, ich habe vorhin mal aufs Thermometer geguckt heute früh, da ist es schon mollig warm. 24 Grad stand auf dem Thermometer.
Wow.
Wie gesagt, das Ganze wird zentral gesteuert mit Fernwärme. Es kommt aus einem Heizkraftwerk und ich habe entsprechend auch gar keinen Einfluss drauf. Ich kann die Wärme gar nicht selbst regulieren. Es gibt nämlich keinen Thermostat an den Heizkörpern und ja, ich muss es einfach so nehmen, wie es kommt.
Okay, 24 Grad zu Hause, das ist schon recht warm. Du sagst, du kannst es nicht selbst bestimmen, wie warm du es bei dir haben möchtest. Aber was machst du denn dann, wenn es in Beijing bei dir zu Hause zu kalt ist oder auch zu warm eben?
Das ist eine gute Frage. Also ich ziehe, wenn es mir zu kalt ist, ziehe ich mir einen Pulli an. Aber ehrlicherweise, es ist meistens eher zu warm. Wenn zum Beispiel mal im Winter zwischendurch plötzlich ein warmer Tag kommt, dann kann man nicht so schnell die Fernwärme regulieren, das Heizkraftwerk runterfahren. Das ist ja alles zentral. Und dann wird es manchmal richtig heiß in der Wohnung. Ich habe schon bis zu 27 Grad auf dem Thermometer gesehen.
Wow.
Gut, dann kann man irgendwann nichts mehr ausziehen. Dann kann man das Fenster aufmachen. Aber wenn zum Beispiel die Luftqualität schlecht ist, dann ist es natürlich auch nicht so eine gute Idee. Muss ich sagen, die Luftqualität hat sich massiv verbessert in den letzten Jahren, aber manchmal ist sie eben noch schlecht und ich kenne tatsächlich Leute, die dann die Klimaanlage anmachen, energietechnisch natürlich völliger Unsinn, aber die sagen, naja, ich will die schlechte Luft nicht reinlassen. Ich muss sagen, ich habe das tatsächlich noch nie gemacht, ich schwitze dann lieber ein bisschen.
Viele Menschen im Süden Chinas haben es aber nicht so schön warm wie du, obwohl es da auch richtig kalt werden kann. Du bist zur Recherche in die Nähe des Heizungsäquators gereist. Das ist die Linie, die China in zwei Teile trennt. Der Norden wird zentral geheizt, der Süden nicht. Du bist erst in einen Ort gegangen, der südlich der Heizungsgrenze liegt und du hast Menschen besucht, die im eiskalten Winter bei Gefriertemperaturen ohne Heizung leben müssen. Bevor wir aber dazu kommen, erst einmal die Frage, wie verläuft der Heizungsäquator in China?
Ja, diese Linie verläuft in der Nähe des 33. Breitengrades entlang des Huai-Flusses und der Xin-Berge. Und deswegen nennt man diese Linie auch Xinhuai-Linie. Die größte Stadt Chinas, Shanghai, die ist südlich dieser Linie. Da ist es kalt im Winter. Wenn man sich's mal anschaut, der 33. Breitengrad, das ist ungefähr der Norden Israels auch. Das ist die portugiesische Insel Madeira oder Dallas in Texas in den USA.
Wann wurde das Ganze denn entschieden?
Das wurde in den 1950er Jahren entschieden und damals hatte die kommunistische Regierung gesagt, gut, wir bauen im kalten Norden Chinas Heizungssysteme mit zentraler Fernwärmeversorgung, das Ganze nach sowjetischem Vorbild und auch mit Hilfe der Sowjetunion. Und der wärmere Süden, wo es nicht ganz so kalt wird im Winter, der sollte dann eben keine Zentralheizung bekommen. Und im Grunde genommen besteht diese Teilung bis heute so, auch wenn es Ausnahmen gibt, dass mal eine Stadt nördlich der Linie auch mal keine Heizung hat und südlich der Linie mal eine Heizung hat, aber im Grunde genommen ist diese Trennung bis heute so, wie das damals entschieden wurde.
Okay, du hast gerade schon Shanghai erwähnt, die Stadt gehört ja auch zum Süden und ich habe ja mal ein Jahr dort gelebt, das habe ich schon mal hier bei Weltmacht China erzählt. Ich muss sagen, ich fand den Winter richtig schlimm, ehrlich gesagt, weil wir keine Heizung hatten und weil die Kälte auch so feucht war. Also ich hatte das Gefühl, dass sie so ganz gemein in die Kleidung kriecht und dann da hängen bleibt. Ich habe den Winter in Shanghai tatsächlich kälter als in Deutschland empfunden. Warum gibt es diesen Heizungsäquator überhaupt, wenn es auch in südlicheren Städten wie Shanghai im Winter total kalt werden kann?
Ich mag Shanghai, ne? Aber im Winter fahre ich da nicht hin, weil es wirklich einfach unangenehm ist. Das wurde entschieden in der Zeit nach dem Bürgerkrieg, also nach 1949 und da war China extrem arm und es herrschte auch eine Energieknappheit im Land und da musste man halt einfach irgendwo die Grenze ziehen. Auch wenn es, wie du eben gesagt hast und ich auch das selbst schon erfahren habe, es im Süden ja zum Teil sehr kalt werden kann, aber man kann da überleben ohne Heizung, das ist schon so. Es ist nicht angenehm, das stimmt. Aber weit im Norden, da geht's eben nicht ohne Heizung. Da wird's richtig kalt, da ist es jetzt schon zum Teil minus 20 Grad kalt und kälter. Da braucht man eine Heizung. Ja, und im Süden kann man halt irgendwie überleben. Du hast es auch überlebt.
Ja, ich habe es auch überlebt, auch wenn es ein bisschen schmerzvoll war. Aber China ist ja auch einfach ein mega großes Land mit so vielen klimatischen Zonen. Im Norden, Anfang Dezember, sind es minus 20 Grad. Auf Hainan, der Insel im Süden in China auf der Höhe von Vietnam, da kann man bei knapp 30 Grad noch an den Strand gehen. Und dazwischen gibt es in China ja noch so viele verschiedene Temperaturstufen je nach Region. Und in einer dieser Gebiete dazwischen warst du ja, Benjamin, im Landesteil Henan, direkt an der Heizungsgrenze warst du. Und du hast dich dort umgesehen. Erzähl mal, du warst erst knapp südlich des Heizungsäquators unterwegs. Wie leben die Leute denn im Winter dort, Ben?
Ja, zuerst war ich in Xinjiang. Die Stadt liegt knapp südlich des Huai-Flusses und dort gibt es keine Zentralheizung. Und als ich da war, war es draußen so ein bisschen über 0 Grad und drinnen, also ich fand das Gefühl genauso kalt wie draußen. Zum Beispiel bin ich in einen Laden des täglichen Bedarfs, hab mir da was zu trinken gekauft und da saß dann der Besitzer, Mitte 50 war der ungefähr, der saß hinter dem Tresen und hatte so eine dicke Winterjacke an und Handschuhe und neben ihm hat so ein kleiner Heizstrahler geglüht in so einem orangenen Licht, so ein Infrarotstrahler. Aber ehrlich gesagt, er hat wirklich nicht viel gegen die Kälte ausrichten können. Der Mann hat erzählt, er wohnt auch in diesem Laden, in so einem Hinterraum schläft er und er hat gesagt, ja, er findet das gar nicht so kalt. Im Winter finde ich es gar nicht so kalt drin, sagt er. Und in der Nacht beim Schlafen reicht die Bettdecke. Wahrscheinlich hat er eine ziemlich dicke. Und ja, am Tag nutzt er diesen Heizstrahler, der da steht. Und was soll ich sonst machen? Mei Banfa, sagt er. Das hört man oft in China. Hier dauert der Winter auch nicht so lang, sagt er. Und jetzt ist es auch gar nicht mehr so kalt. Vor ein paar Tagen war es noch viel kälter. Er sagt auch, die Stadt habe es nicht geschafft, Heizungen zu installieren. Unter anderem, weil das den Leuten zu teuer ist.
Ich habe gerade total viele Bilder aus dem chinesischen Winter im Kopf. Als ich in Shanghai an der Uni war, haben wir alle mit den Winterjacken im Kurs gesessen. An einer Schule, wo ich mal mit in den Unterricht gegangen bin, saßen auch alle Kinder mit Winterjacken in der Klasse. In den Räumen war es halt kalt, wie du auch erzählst. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, dass ich in Shanghai damals im Studierendenwohnheim wenigstens mit der Klimaanlage heizen konnte. Also geheizt wird schon irgendwie, aber auch nur minimal und eben nicht zentral. Wie typisch ist das?
Das ist total typisch. Das machen ganz viele, auch weil sie häufig keine andere Wahl haben. Und wie du schon sagst, die Klimaanlagen, ja, die können nicht nur kühlen, die können oft auch heizen. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich finde, so richtig warm wird es nicht mit der Klimaanlage. Diese warme Luft, die da rauskommt, die schafft es eben oft nicht, die so mit Fliesen ausgelegten Wohnungen aufzuheizen, wenn es so richtig kalt draußen ist. Wir waren in Xinjiang in einem Hochhaus unterwegs. Hab da eine 30-Jährige getroffen, die ganze Familie war da und die sind alle mit so richtig dicken Daunenjacken, wie du das auch beschreibst, und den Winterschuhen durch die Wohnung gelaufen. Und es war bitterkalt da drin und da war dann auch noch das Fenster offen, weil da gerade jemand geraucht hatte. Der Frau war auch kalt, das hat sie auch zugegeben, also anders als der Ladenbesitzer. Ja, wem ist hier nicht kalt, fragt sie. Hier ist allen kalt. Wir tragen dicke Jacken, wir schalten teilweise die Klimaanlage an mit der Heizfunktion. Aber sie sagt auch, das ist nicht so angenehm wie eine Zentralheizung. Sie will auch Zentralheizung haben. Aber sie sagt, naja, in anderen Städten ist es viel billiger. Hier bei uns in Xinjiang kostet das total viel und das findet sie unfair. Sie sagt auch, die Stadt Xinjiang hat es versucht, das zu installieren, Fernwärme. Aber die meisten Leute wollen es nicht, denn sie sagt, naja, A, unsere Stadt ist klein, wir haben nicht so einen großen Bedarf. Und zweitens kostet diese Installation dieser Heizung einen Haushalt zehntausende Yuan. Das sind umgerechnet mehrere tausend Euro. Das kann sich keiner leisten, sagt sie.
Ich kann mir gerade richtig gut vorstellen, wie du auch im Wintermantel durch dieses Hochhaus in Xinjiang läufst. Du hast uns von dort aus ja eine Sprachnachricht geschickt. Da hören wir jetzt rein.
Im Treppenhaus in diesem Haus, da sind überall Löcher in die Wände gebohrt worden und da sind weinrote Rohre verlegt. Die sind aber nicht angeschlossen, die sind alle offen und da fließt auch kein warmes Wasser durch. Denn dieser Wohnblock sollte eigentlich mal ans Fernwärmenetz angeschlossen werden. Zumindest ist hier alles vorbereitet. Das ist aber nie passiert.
Warum denn nicht?
Ja, die Bewohner dort, die haben sich dagegen gewehrt. Die haben uns erzählt, es gab Befürchtungen, dass das Haus nicht mehr so stabil sein könnte wegen der Löcher in den Wänden. Gut, die sind jetzt schon da. Und dann eben, was die Frau auch gesagt hat, die Kosten. Das hat mir auch ein Handwerker bestätigt. Der hat ein paar Stockwerke höher im selben Wohnblock eine Wohnung renoviert und hat da einen Fliesenboden verlegt. Und unter diesem Fliesenboden, den der da eingebaut hat, da lagen schon die Rohre für die Fußbodenheizung. Aber eben halt nicht angeschlossen. Sagt er, wenn man hier eine Heizung anschließen möchte, dann kostet das sicher nicht wenig. Aber man kann ja auch ohne Heizung den Winter überstehen. Aber mit Heizung ist es natürlich gemütlicher. Und dann muss halt jede Familie, in der es alte Menschen und Kinder gibt, abwägen Einkommen gegen Ausgaben. Und dann kann man entscheiden, ob man eine Heizung will oder nicht. Aber mit so einer Heizung, klar, das sind bessere Umstände, aber wenn die Bedingungen schlecht sind, ja, dann lebt man ja auch, sagt er.
Das stimmt, man lebt auch. Es ist zwar kälter, aber hat man tatsächlich mehr Geld?
Ja, dieser Bauarbeiter hat mir vorgerechnet, dass mit der Klimaanlage zu heizen viel billiger sei. Und Klimaanlagen, ja, die hat ja eh fast jeder zu Hause. Für die heißen und schwülen Sommer, die sind ja fast überall heiß und schwül in China. Durchschnittlich dauert der Winter in Xinjiang etwa 4 Monate und mit einer Klimaanlage kommt man auf Kosten, sagt er, von ungefähr 300 Yuan im Monat, das sind etwa 40 Euro. Das sei einfach günstig und praktisch, abends 2 Stunden an und dann in der Nacht wieder ausschalten und dann morgens nochmal anschalten für 2 Stunden, wenn sich die Kinder anziehen. Ja, und Erwachsene, sagt er, die können die Kälte ohnehin gut aushalten.
Was würde es denn kosten, wenn man sich an das Fernwärmenetz anschließen lässt?
Das habe ich versucht rauszufinden. Weil die Stadtverwaltung in Xinjiang versucht, Fernwärme in der Stadt zu verbreiten, gibt es eine staatliche Heizungsfirma, die damit beauftragt ist. Und die habe ich besucht.
信阳市中心村区集中供热工程的一期的，就是一期的这个规划选址方案，就是红色的。
Wen wir da hören, das ist Zai Hong, das ist der stellvertretende Manager des Heizungsbetriebs und der hat da vor einer Karte gestanden und hat mir erklärt, wie von einem Stromkraftwerk in Xinjiang die Abwärme zum Heizen benutzt werden soll und da war dann eingezeichnet, wie die ganzen Häuser angeschlossen werden sollen. Der hat mir erklärt, dass es umgerechnet 30 Euro pro Quadratmeter kostet, einmalig, wenn man sich anschließen lässt an das Fernwärmenetz und er sagt auch, dass es in anderen Städten im Norden günstig sei, denn da gibt es Subventionen vom Staat, weil sie eben nördlich des Heizungsäquators liegen. Hier im Süden gibt es die Subventionen nicht. Dann hat er noch gesagt, dass neben der einmaligen Investition für eine ungefähr 100 Quadratmeter große Wohnung umgerechnet ca. 300 Euro Heizkosten im Jahr anfallen. Also das ist schon teurer als die Klimaanlage.
Aber man muss ja auch sagen, gemütlicher, oder?
Genau, das ist auch das Argument von Zai Hong, dem Mitarbeiter bei der Heizungsfirma. Er ist von Fernwärme und Zentralheizung als Konzept total überzeugt, aber das ist natürlich auch sein Geschäft. Für Familien mit älteren Menschen und Kindern sei Fernwärme die allerbeste Lösung, denn man bekommt 24 Stunden am Tag Wärme. Die Temperatur bleibe konstant und mit einer Klimaanlage oder wenn man eine individuelle Heizung, so einen Heizstrahler hat, dann werden eben manche Orte in der Wohnung nicht geheizt. Er nennt dann den Balkon. Das ist so, dass in China viele Balkone eben so eingemauert sind und da ist es dann eben auch nur mit einer Zentralheizung warm und die sorge eben dafür, dass es überall in der Wohnung gemütlich ist.
Aber trotzdem, die Leute in Xinjiang wollen ja offenbar nicht.
Genau, 50% einer Hausgemeinschaft, die müssen Ja sagen, mindestens, damit in so einem Hochhaus ein Anschluss gelegt wird. Und diese 50%, die kommen offenbar sehr selten zusammen. Die Firma hat viel weniger zu tun als erhofft, sagt Zai Hong. Und er denkt auch, dass das mit den wirtschaftlichen Problemen in China zu tun hat, die im Land gerade viele belasten. Und da wollen die Menschen in Xinjiang offenbar nicht die Kosten noch für die Heizung stemmen.
Also, ich sage, ich bin seit 3 Jahren, so so hat die Leute in die Sohle, Gungzoya,
ja, er verweist auf die 3 Jahre Corona-Pandemie. Wir hatten ja in China hier 3 Jahre strikte Null-Covid-Politik und das habe eben einen großen Einfluss darauf, auch wie viel Geld die einfachen Leute haben oder wie ihre Jobsituation ist. Und dann sagt er ja, und dann kommen wir noch von dieser Heizungsfirma und wollen auch noch Geld dafür, dass wir euch eine Heizung einbauen. Der sagt, das ist ein Problem. Vielen ist das eben zu teuer. Und er sagt, ohne die Corona-Pandemie hätte seine Firma wahrscheinlich schon in vielen Wohnblocks Fernwärme installiert, aber so eben nicht.
In Xinjiang würde die Wärme für die Zentralheizung von einem Stromkraftwerk kommen, hast du gesagt. Das ist aber wahrscheinlich nicht immer so. Wie ist das denn in anderen Städten?
Genau, das ist nicht immer so. In ganz vielen Städten in Nordchina, da gibt es spezielle Heizkraftwerke, die zum Winterbeginn, also im November, hochgefahren werden. Das merkt man dann auch immer, da wird die Heizung erst ein bisschen warm und dann wird es jeden Tag ein bisschen wärmer, das dauert ein bisschen. Und diese Heizkraftwerke, die wurden früher fast ausschließlich mit Kohle beheizt. Das gibt es immer noch in vielen Städten, aber in den großen Metropolen, darunter auch Beijing, hier ist man weg von der Kohle und hin zu Gas. Das aus einem ganz einfachen Grund, denn Kohle verbrennen ist für die Luftqualität extrem schlecht und in den vergangenen Jahren hat man eben viele Kohlekraftwerke zur Stromerzeugung, aber eben auch Heizkraftwerke abgeschaltet und auf Gas umgestellt und die Luft hier ist tatsächlich besser geworden.
Dazu haben wir übrigens auch eine Folge gemacht, da geht es um die Luftverschmutzung in China und wie sich die Luftqualität in den letzten Jahren verbessert hat. Die Folge heißt China atmet auf, ist Smog von gestern. Hört da auf jeden Fall gerne rein. So, damit wir einen direkten Vergleich haben, Benjamin, du hast dir noch eine Stadt angeschaut, die gar nicht so weit von Xinjiang entfernt ist, Jumadian. Aber in Jumadian, da herrschen ganz andere Bedingungen, weil die Stadt nördlich der Heizungslinie liegt.
Genau, mit dem Zug war das nicht mal eine halbe Stunde über den Huai-Fluss Richtung Norden und schon ist man im Heizungsland sozusagen. Mal so zum Vergleich, Xinjiang und Jumadian, die sind ungefähr gleich groß. Beide Städte haben so ein Kernstadtgebiet mit ungefähr 1,5 Millionen Einwohnern, also das ist so ungefähr die Größe von München. Aber in Jumadian haben viele Haushalte schon Fernwärme, nicht alle, das muss man dazu sagen. Aber es wird ausgebaut und eben auch gefördert von der Regierung, weil die Stadt nördlich der Linie und eben im Heizungsgebiet liegt.
Und dort hast du eine Familie mit Zentralheizung besucht?
Genau, wir waren zu Besuch bei einer Familie, bei der 35-jährigen Ningmeng, in einer netten Erdgeschosswohnung. Da lag Kinderspielzeug auf dem Boden, in der Ecke saß der Opa und döste vor sich hin, hat sich gewundert, was der Ausländer im Wohnzimmer macht. Und ja, es war mollig warm in der Wohnung. Da war so ein Digitalthermometer in der Ecke, das hat 23 Grad angezeigt. Und Ningmeng hat erzählt, dass sie erst vor kurzem an das städtische Fernwärmenetz angeschlossen worden sind. Na klar, sagt sie, mit der Zentralheizung jetzt ist es viel angenehmer. Ohne Heizung ist es sehr kalt gewesen. Früher hatten wir hier eine Gastherme, sagt sie, aber die hat die Wohnung auch nicht so richtig warm bekommen. Und jetzt fühlen wir uns sehr wohl. Für die Kinder ist die Luft auch nicht so trocken, wie wenn man zum Beispiel mit der Klimaanlage heizt. Trotzdem, sagt sie, hat sie noch einen Luftbefeuchter, den sie nutzt, damit eben die Luft nicht so trocken ist. Und sie hat auch gesagt, dass für ihre Wohnung, die war so ungefähr 120 Quadratmeter groß, sei diese Fernwärmeversorgung sogar viel günstiger als mit der alten Gastherme. Und sie versteht nicht ganz, dass ein Fluss oder ein Gebirge entscheiden soll, ob man nun in China ans Heizungsnetz angeschlossen wird oder nicht. Das will ihr nicht so ganz einleuchten.
Ich denke, es muss sich nach der Klimazone beziehen.
Sie findet, das Klima sollte entscheidend dafür sein, ob es eine Zentralheizung gibt oder nicht. Und sie sagt, auch in manchen Orten in Südchina, das ist sehr kalt und feucht im Winter, die brauchen doch auch eine Heizung, um es gemütlicher zu haben.
Wir haben jetzt immer von den Städten geredet. Und wie ist das auf dem Land?
Auf dem Land tatsächlich, da gibt es größtenteils keine Zentralheizung. Da wird oft noch mit Kohle geheizt oder auch mit Holz. Wobei, man muss dazu sagen, das wurde zum Teil auch verboten, damit die Luft sauberer ist. Und da gibt es jetzt eben auch immer mehr Haushalte mit Gasheizungen, aber eben nicht zentral aus dem Heizkraftwerk, sondern da muss sich jeder selber drum kümmern.
Diese unsichtbare Zentralheizungsgrenze wurde ja in den 1950er Jahren gezogen. Der Grund war, das hast du eben erklärt, Ben, die Ressourcenknappheit. Also große Teile Chinas galten damals auch noch als bitterarm. Warum aber gibt es diesen Heizungsäquator immer noch, obwohl der Wohlstand in China in den letzten Jahren wahnsinnig gestiegen ist?
Das ist eine total gute Frage. China ist inzwischen die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir haben hier moderne Millionenstädte, wir haben Hochgeschwindigkeitszüge und da könnte man ja denken, naja, warum fördern wir nicht den Zentralheizungsbau überall dort, wo es kalt ist im Winter? Also orientieren uns am Klima und halten uns nicht strikt an diese Linie. Aber das Problem ist, das würde die Staats- und Parteiführung sehr viel Geld kosten. Und im Moment ist Geld eher knapp. Wir haben eine Wirtschaftskrise in China und Kommunen und die einzelnen Landesteile sind zum Teil extrem überschuldet.
Wenn man darüber nachdenkt, dann ist es ja schon absurd, dass es so ein großes Gefälle gibt, wo Leute frieren und wo nicht, dass die Regierung das entscheidet. Aber es ist ja gar nicht so untypisch für China, oder?
Ja, manchmal ist es tatsächlich so mit Entscheidungen von der kommunistischen Partei, autoritär regierten China. Da werden die Entscheidungen zentral getroffen zu irgendeinem Zeitpunkt und dann müssen die Menschen eben damit leben. Und so ein weiteres Beispiel ist die Zeit in China zum Beispiel. Obwohl das Land ja wirklich riesig ist, hat die Volksrepublik China nur eine Zeitzone. Geografisch müssten es eigentlich 5 sein, aber auch hier hat man nach der Gründung der Volksrepublik China 1949 entschieden, wir wollen zentralistisch eine Zeitzone, im ganzen Land soll die gleiche Zeit herrschen und das ist bis heute so. Das funktioniert hier im Osten Chinas, in Shanghai, in Beijing, da funktioniert das ganz gut, diese Zeitzone, aber gerade für die Menschen in Xinjiang, ganz im Westen Chinas, da ist es wirklich ziemlich unpraktisch. Wenn wir uns zum Beispiel den Winter anschauen, während es hier in Ostchina im Dezember teilweise schon vor 7 Uhr hell wird, ist es ganz im Westen, zum Beispiel in der Stadt Kashgar, mehr als 3 Stunden länger dunkel. Da wird es erst nach 10 hell.
Die Zeitzone ist also ein weiteres Beispiel für zentralistische Entscheidungen aus den 1950er Jahren, die bis heute große Auswirkungen für das ganze Land haben. Danke dir, Benjamin Eissel in Beijing. Benjamin, an dich noch eine letzte Frage. Wie schätzt du das ein? Weicht diese alte Struktur der Heizungsgrenze langsam auf?
Also so super strikt ist sie ja nicht, das haben wir ja schon gelernt. Wie gesagt, es gibt Orte südlich der Grenze, die Heizung haben. Aber generell glaube ich, dass es erstmal so bestehen bleiben wird. Auch wenn sich alle meine Freunde in Shanghai sicherlich eine Zentralheizung wünschen würden. Es funktioniert ja auch so, du hast es ja selber erlebt und heute ist die Versorgung mit Klimaanlagen auch besser, die man zum Heizen nutzen kann und mit Heizstrahlern. Und wie gesagt, das Geld ist knapp. Also ich glaube, wir werden mit dieser Linie hier in China noch einige Zeit lang leben müssen.
Hättet ihr gedacht, dass der Heizungsäquator heute in China in großen Teilen immer noch das Land durchzieht? Schreibt uns eure Gedanken an weltmachtchina@rbb-online.de. Außerdem sind Anregungen, Lob und Kritik immer willkommen. Wir bekommen ja auch regelmäßig E-Mails von euch, zum Beispiel von Sascha aus Altötting. Er hat noch Fragen zu unserer Folge über die Barszene in Beijing und Shanghai. Unter anderem fragt er, welches Bier in China getrunken wird. In Deutschland kennen wir das chinesische Bier Qingdao. Das ist auch eine der größten Brauereien in China. Dann gibt es noch andere bekannte Biermarken wie Snowbier oder Yanjing und natürlich auch viele lokale Biere. Übrigens, was viele gar nicht wissen, China ist der größte Bierkonsument der Welt. Ja, für uns ist das ein Anlass, eine Folge mal über das Bier zu machen. Hier außerdem noch ein Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr ein bisschen besser verstehen wollt, wie die Welt funktioniert und stets ein bisschen extra Wissen im Gepäck haben wollt, dann hört rein in den Weltspiegel-Podcast. Hier blickt ihr zusammen mit den Auslandkorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD auf die Welt und erfahrt all das, wofür in den Nachrichten manchmal nicht genug Platz ist. Der Weltspiegel-Podcast ist zu finden in der ARD-Audiothek, genauso wie unseren Podcast Welt macht China. Den gibt es auch bei anderen Podcast-Anbietern. An dieser Folge haben mitgearbeitet Benjamin Eissel, Fanny Michaelis und Axel Dorloff, der die Folge redaktionell betreut hat. Vielen Dank an unsere Gesprächspartner und Partnerinnen in China. Technik und Ton, Grit Künzel und David Schöpe. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Eva Lambi-Schmidt, Zui Mu, Astrid Freieisen, Steffen Wurzel, Ruth Kirchner und Marc Krüger. Tschüss und bis bald, ich heiße Joyce Lee.